Alle fürs Klima, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Es ist fast euphemistisch zu sagen, alles muss sich ändern, weil man erstmal feststellen muss, wie krass es eigentlich alles ist.
Wir müssen weniger Fleisch produzieren und konsumieren.
Merken Sie jetzt schon hier einen Unterschied bei dem Holz?
Also die Qualität ist auf jeden Fall nicht optimal. Wir haben den Schnitt verhältnismäßig früh gewählt, aber quantitativ war das eine extreme Katastrophe.
Also da kann auch kein Landwirt sich selbst entscheiden, irgendwie sich aus diesem System ganz rauszunehmen, sondern da muss die Politik, da ist die Politik und auch die KonsumentInnen gefragt.
Hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge von Alle fürs Klima. Mein Name ist Emily Thum.
Und ich bin Julia Riedhammer. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben hier bei Alle fürs Klima jedes Mal einen anderen Schwerpunkt. Wir haben schon über Verkehr in der Stadt gesprochen, wie er sich verändern muss, um klimafreundlicher zu werden. Und wir haben auch schon gesprochen über die Plastikindustrie und ihre Auswirkungen auf das Klima. Und dieses Mal geht's um die Landwirtschaft.
Genau, wir sprechen mit Leuten, die was verändern wollen, die zum Beispiel bei der Fridays for Future Bewegung dabei sind, mit Aktivistinnen und Aktivisten. Und es geht uns grundsätzlich immer um die Frage, was unser Klima verändert und wie. Du hast es schon gesagt, es geht heute um die Landwirtschaft. Die zentrale Frage für uns dabei ist, welchen Beitrag leistet die Biolandwirtschaft für eine insekten- und klimafreundlichere Landwirtschaft? Dabei blicken wir speziell auf die Fleischproduktion, auf Biodiversität und den Umgang mit Dünger. Ihr merkt also schon, das ist alles ziemlich kompliziert. Alles hängt mit allem zusammen. Wenn wir über Fleisch sprechen, dann sprechen wir immer auch über Dünger und Biodiversität und auch umgekehrt.
Man kann eigentlich sagen, dass der Zusammenhang zwischen Klima und Landwirtschaft zwei Seiten hat. Auf der einen Seite ist es so, dass die Landwirtschaft zum Klimawandel beiträgt. Also zum Beispiel, wenn beim Düngen Lachgas freigesetzt wird oder auch durch das Methan, das bei der Rinderhaltung entsteht. Weltweit ist die Landwirtschaft und das, was mit ihr zusammenhängt, für mehr als ein Viertel aller klimaschädlichen Emissionen verantwortlich. Also es ist schon wirklich eine ganze Menge. Und auf der anderen Seite ist die Landwirtschaft aber auch direkt vom Klimawandel betroffen. Also zum Beispiel die große Trockenheit, die in den vergangenen Jahren weite Teile von Deutschland erlebt haben, unter der leiden die Bäuerinnen und Bauern wirklich sehr stark. Deshalb war ich bei Heiner Lüttke-Schwienhorst auf seinem Demeterhof in der Niederlausitz. Er hat im letzten Jahr die Bundesregierung verklagt, weil sie ihre selbstgesteckten Klimaziele nicht einhält.
Und ich habe noch mit Saskia Richards gesprochen. Sie ist Sprecherin der Kampagne Meine Landwirtschaft. Das ist ein richtig großes Bündnis für sozial gerechte, tier- und umweltfreundlichere Landwirtschaft und auch Lebensmittelproduktion. Vor allem sichtbar wird das Bündnis eigentlich immer im Januar mit dieser großen Wir-haben-es-satt-Demo. Aber natürlich arbeiten die Verbände das ganze Jahr an einer klimafreundlicheren Art zu wirtschaften. Hier ist aber erstmal Luisa Neubauer. Sie ist das bekannteste Gesicht der Fridays for Future-Bewegung hier in Deutschland. Und sie hat mir erzählt, dass sie letztlich tatsächlich über die Landwirtschaft in die politische Arbeit eingestiegen ist.
Das Erste, was ich nach dem Abi gemacht habe, ist, ich bin nach England gegangen auf einen landwirtschaftlichen Betrieb, um zu lernen, wie Landwirtschaft funktioniert, weil ich dachte, wie kann ich irgendwie probieren, die Welt besser zu verstehen, ohne nachvollziehen zu können, wo unsere Lebensmittel herkommen und wie Nahrung produziert wird. Es ist fast euphemistisch zu sagen, alles muss sich ändern, weil man erstmal feststellen muss, wie krass es eigentlich alles ist. Dass es eben nicht nur ein Problem gibt, dass wir ein Drittel unseres Essens verschwenden, sondern es ist eine knallharte Industrie hinter diesen großen Lebensmittelkomplexen geht, dass mit Lebensmitteln gedealt wird, dass Menschen dabei sterben, während sie Nahrung für andere produzieren und Tiere noch viel mehr. Ich glaube, auch da gehe ich sehr mit Richard David Precht mit, der sagt, wir werden eines Tages die Zeit blicken und denken, was haben wir uns damals gedacht mit der Massentierhaltung. Das heißt, so die Absurdität, die Feststellung, wie kann es sein, dass die Menschen davon profitieren, dass andere Menschen satt werden oder eben nicht satt werden? Also ich glaube, da müssen wir uns ganz große ethische Fragen stellen und auch diese moralischen Skandale festmachen.
Viele wichtige Fragen, denen Luisa da nachgeht. Wir werden uns heute auf die Frage konzentrieren, welchen Einfluss die Landwirtschaft und alles, was letztlich mit ihr zusammenhängt, auf das Klima hat und welche politischen und gesellschaftlichen Lösungen notwendig sind, damit unsere Art zu wirtschaften eben auch sich verändern kann.
Deshalb bin ich aufs Land gefahren, nämlich zu Heiner Lüttke Schwienhorst aufs Gut Ogrosen. Das ist wirklich ein traumhaft schöner Gutshof. Gerade blühen da die Kornblumen und der Mohn und die Rubinien. Früher war in der DDR war es mal eine LPG. Heute ist es ein Biohof mit einem Demeter-Siegel. Es gibt dort ungefähr 120 Rinder, es gibt Schafe, Schweine, Bienen, eine Käserei, einen Hofladen, ein paar Ferienwohnungen haben sie auch. Insgesamt bewirtschaften die 420 Hektar Ackerfläche. Da kommt auch zum größten Teil das Futter her und auch Getreide. Aber das Futter reicht nicht mehr. Und der Grund ist ganz klar der Klimawandel. Und deshalb haben er und zwei weitere Bauernfamilien im vergangenen Jahr zusammen mit Greenpeace die Bundesregierung verklagt. Die Begründung vor Gericht war, dass die Bäuerinnen und Bauern sich in ihrer Existenz bedroht fühlen. Also die spüren den Klimawandel jedes Jahr stark. Und die Bundesregierung, die hat ihre eigenen Klimaziele nicht eingehalten. Also bis 2020, bis zu diesem Jahr, sollten eigentlich 40% weniger Treibhausgase ausgestoßen werden als 1990, als vor 30 Jahren. Die Bundesregierung hat dieses Ziel verfehlt. Und der Klimawandel schreitet fort und das macht sich eben bemerkbar. Heiner Lüttke Schwienhorst hat mir das auf einem Spaziergang über seinem Hof erzählt. Wir sind erst an einer ganz wunderschönen Wiese vorbeigegangen, wo die Bienen gesummt haben und dann kamen wir zu so einer ganz großen Scheune.
Hier wird gerade ein bisschen Heu geladen. Jetzt sind wir ja in der Heuscheune.
Es duftet jetzt ganz wunderbar.
Ja, und oben im First, also in der Dachspitze, da hängt ein Kran und der ist dazu da, das frische Grüngut in die 6 Boxen. Die Scheune hat 6 Kammern und da wird das Heu eingefüllt und kann dann da belüftet werden. Das machen wir jetzt seit 4 Wochen eigentlich unentwegt. Wir haben immer wieder Heu eingefahren und stellen dann die optimale Trocknung hier in der Scheune her. Jetzt gerade rollt hier der Kran an.
Jetzt sieht man ihn, den Kran. Und er lässt jetzt hier gerade einen riesigen Heuballen.
Ja, das setzt er jetzt auf dem Futterwagen ab.
Und wo geht der hin dann?
Das geht zu den Kühen. Also die Kühe sind jetzt draußen auf der Koppel. Deren Speisezettel sieht so aus, dass sie so, ja, 4/5 ihres Futters fressen sie drüben auf der Weide und 1/5 fressen sie im Stall. Sie sind also morgens zwischen 6 und 9 im Stall, da werden sie gemolken und eben ein bisschen gefüttert und nachmittags zwischen 4 und 6:30.
Es gab ja jetzt in diesem Jahr auch schon wieder eine ganze Dürreperiode, eine ganze lange Zeit, in der es ganz wenig oder viel zu wenig geregnet hat. Macht es denn für Sie, also merken Sie jetzt schon hier einen Unterschied bei dem Heu?
Also die Qualität ist auf jeden Fall nicht optimal. Wir haben den Schnitt verhältnismäßig früh gewählt, aber quantitativ war das eine extreme Katastrophe. Also so, wir beernten die Grünflächen 4-mal im Jahr und der erste Schnitt ist eigentlich immer der erfolgreichste, aber der war in diesem Jahr also mit dem allergrößten Abstand der allerschlechteste erste Schnitt, den wir gemacht haben, seitdem wir hier sind. Wir sind unbedingt auf Niederschläge angewiesen, also auch jetzt gleich, auch heute. Es sind ja Gewitter angesagt. Wir brauchen die unbedingt. Wir haben keine Alternative.
Und es macht sich jetzt vor allem an der Menge fest oder auch schon an der Qualität?
Ja, über die Qualität kann man am besten etwas sagen, wenn dann das Heu im nächsten Winter gefüttert wird. Da können wir Heu untersuchen lassen, beziehungsweise wir sehen auch, wie gut es die Kühe versorgt und wie viel Milch sie geben werden. Also im letzten Jahr war die Heuqualität ziemlich schlecht. Das war ja das zweite trockene Jahr nach dem Jahr 2018. Also unsere Milchleistung war sehr bescheiden im letzten Jahr. Ja, die Gefahr, dass sich das jetzt wiederholt, wenn es so trocken bleibt. Wir haben einen so niedrigen Grundwasserstand wie noch nie. Das ist vor allem also auch für die Bäume sehr schlecht. Unsere landwirtschaftlichen Kulturen, die leben ja also von dem Wasser, das in den oberen Schichten ist, also im oberen Meter. Aber da ist jetzt eben auch nichts. Die Bäume können auf Wasser zurückgreifen, das in tieferen Schichten auch da ist. Aber auch da ist ja nun nichts, leider. Also ja, wir haben zwei Apfelbaumalleen. Also da haben wir im Frühjahr 10 kaputte Bäume rausgeholt. Alles junge Bäume. Werden in diesem Jahr wohl die Obstbaumreihen da wässern, damit im nächsten Jahr nicht von den etwa 150 Bäumen weitere 10 eingegangen sind. Das ist eigentlich absolut unüblich. Die Bäume braucht man nicht zu retten. Man verliert vielleicht ein bisschen vom Apfelertrag, aber jetzt ist der Zustand so katastrophal, es ist unbeschreiblich trocken.
Das war ja sicher auch der Grund, warum Sie geklagt haben gegen die Bundesregierung, dass sie eben ihre Klimaziele, die sie sich gesteckt hatte, bis 2020 nicht eingehalten hat, oder?
Wir haben geklagt, weil auf die Verhältnisse auch politisch eingegangen werden muss. Und das kommt ja nicht zustande oder nicht nach unserer Meinung im nötigen Maß. Die Verschlechterung des Klimas, der wir ja jetzt drastisch entgegensehen, uns dann nicht angemessen daraufhin zu verhalten. Also das ist doch eigentlich nicht nachvollziehbar.
Ist das denn dieses Ergebnis, also es war ja auch schon überraschend, dass Sie überhaupt so weit kommen, dass die Klage überhaupt so weit kommt. War denn das Ergebnis für Sie, zumindest auf dieser Instanz, wie sie jetzt erstmal im Ende vergangenen Jahres war das für Sie enttäuschend?
War es nicht. Also für die konkrete und detaillierte juristische Betrachtung brauche ich ja auch unbedingt die Anwältin. Und ich halte mich da also an deren Einschätzung. Die war ja mit dem Urteil dann durchaus zufrieden, auch wenn wir abgewiesen wurden. Da sind einige Aspekte unserer Forderung sind in einer gewissen Weise gewürdigt worden. Und das ist positiv. Das ist also etwas Positives dabei.
Wie ist denn der Stand jetzt?
Wir hätten ja in die Revision gehen können vor das Oberverwaltungsgericht. Das wollten wir ja nun nicht. Und jetzt gibt es eine Klage vom Bundesverfassungsgericht. Dort ist die eingereicht. Die jungen Leute aus den drei Familien, die Klage vor dem Verwaltungsgericht angestrengt haben. Die jungen Leute sind jetzt Kläger vom Verfassungsgericht.
Also es geht weiter, wobei es den Bäuerinnen und Bauern nicht um eine Entschädigung geht. Also sie wollen wirklich die Regierung zum schnellen Handeln bewegen und sie wollen wirklich aufmerksam machen auch, dass sie ganz betroffen, also dass sie einfach direkt jetzt schon betroffen sind von den Folgen des Klimawandels als allererste. Die Pflanzen vertrocknen, das hat er mir auch auf einem Feld gezeigt. Das hätte eigentlich quietschgrün sein müssen, wie er gesagt hat, aber die Stängel waren schon ganz gelb und trocken. Er muss jetzt schon das dritte Jahr in Folge Futter zukaufen.
Vielleicht ist es ganz interessant, nochmal zu sagen, dass Bio ja ganz klar im Trend ist, ne? Und Demeter gehört natürlich dazu, dieser Hof. Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher kaufen Bioprodukte und unterstützen damit natürlich auch die nachhaltige Landwirtschaft. 8% der Ackerfläche in Deutschland wird ökologisch bewirtschaftet. Das ist schon doppelt so viel wie vor 15 Jahren. Es wächst also. Aber insgesamt gesehen, egal ob jetzt konventionell oder Bio, gehen immer mehr von den kleinen Betrieben drauf. Das sind übrigens Zahlen, die man auch im Agraratlas der Heinrich-Böll-Stiftung nachlesen kann. In der EU gab es zwischen 2003 und 2013 über ein Viertel weniger Bauernhöfe. Ihre Flächen haben dann natürlich andere übernommen. Und das heißt, dass letztlich immer weniger Landwirtinnen und Landwirte bewirtschaften immer mehr Fläche. Konkret in Zahlen sind das dann knapp 3% mittlerweile, die Hälfte des Agrarlandes bewirtschaften.
Also schon Wahnsinn. Ein Grund dafür ist auch, dass die EU ihre Zuschüsse pro Hektar auszahlt. Das heißt, je mehr Fläche, desto mehr Geld bekommen natürlich die Bäuerinnen und Bauern auch von der EU. Das ist eben die Art der Förderung, die das bewirkt, dass dann immer weniger, immer mehr Land bewirtschaften. Bauern wie Heiner Lüttke Schwienhorst sind dann einfach irgendwann in der Minderheit. Jetzt schon.
Naturverträglich zu arbeiten, das ist unser Programm und das versuchen wir auch nach außen zu tragen. Die Erfolge halten sich an Grenzen. Die Methoden, die in der konventionellen Landwirtschaft üblich sind, die gefallen mir überhaupt nicht. Diese Art Landwirtschaft zu betreiben mit solchen Beschleunigern und Wachstumssteigerungselementen. Also ich weiß gar nicht, warum das gemacht wird. Und wir arbeiten, also die konventionelle Landwirtschaft arbeitet ja jetzt auf einem Ertragsniveau, das man sich also vor wenigen Jahrzehnten noch gar nicht vorstellen konnte. Und Landwirtschaft wird ja schon seit vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden betrieben. Und das hat sich also in den letzten Jahrzehnten, in den letzten 3-4 Jahrzehnten hat sich das also, das hat sich ja total entfesselt. Das ist, das kann man mit der Landwirtschaft aus den 50er und 60er Jahren gar nicht vergleichen. Das ist
inwiefern entfesselt?
Jetzt betreibe ich ja schon seit 30 Jahren Biolandwirtschaft. Ich kenne ja jetzt die konventionellen Kollegen auch nur aus der Außenansicht. Aber jetzt scheint es mir doch so zu sein, dass es gibt nur ökonomische Aspekte, die dann die Entscheidung zu Ergebnissen führen. Also das ist doch irgendwie erbärmlich. Es gibt so viele schöne Dinge, die also neben der hohen Leistung und dem hohen Ertrag auch existieren. Und die kann man eben nur haben, wenn der Ertrag geringer ist.
Düngen Sie denn zum Beispiel überhaupt?
Ja, wir düngen mit organischen Düngern. Also das heißt mit dem Mist, der hier aus unserer Tierhaltung anfällt. Das führt natürlich auch bei uns dann, also diese Düngung führt eben auch zu Ertragssteigerung. Aber unser Ertragsniveau, also bei den Feldfrüchten, ist ja also ungefähr die Hälfte des Ertragsniveaus von konventionellen Betrieben. Also auf jeden Fall unter einem maximal 2/3. Also der Abstand ist schon beachtlich. Außer wir haben also Wetterextreme. Wetterextreme sind ja jetzt hier, eigentlich immer Trockenheiten. Dann ist also der Ertragsabstand entweder nicht vorhanden oder deutlich kleiner. Aber so bei, ja, also bei vielen Früchten unter günstigen, wenn es annähernd günstige Bedingungen geben würde, dann ist es schon so, dass wir also 50-70% von dem ernten, was konventionelle Betriebe ernten.
Das heißt aber im Umkehrschluss ja eigentlich, dass sowas wie Dürre die konventionelle Landwirtschaft viel stärker trifft, oder?
Ja, das ist richtig.
Das fand ich eine interessante Information. Mhm. Dass Heiner Lüttke-Schwienhorst mit seiner ökologischen Landwirtschaft zwar generell nur 50-70% so viel Ertrag hat wie ein konventioneller Betrieb, also schon wirklich
erheblich weniger,
aber dass er besser gegen Wetterextreme gewappnet ist. Also der ökologische Betrieb ist resilienter, ist widerstandsfähiger. Das fand ich eine interessante Info.
Allerdings. Aber das reicht natürlich trotzdem alles noch nicht. Wir hatten ja am Anfang gesagt, die Landwirtschaft ist weltweit für 1/4 aller Treibhausemissionen verantwortlich. Davon werden etwa 12% durch sogenannte Landnutzungsänderungen hervorgerufen. Das ist jetzt ein total komplizierter Begriff, aber der bedeutet eigentlich etwas ganz Einfaches. Immer wenn Land von einer Nutzungsform in eine andere wechselt, werden klimaschädliche Gase freigesetzt. Zum Beispiel, wenn ein Wald gerodet und dann zu einer Viehweide wird oder wenn eine Weide zu Ackerland wird, immer dann wird der im Boden gespeicherte Kohlenstoff als CO2 in die Atmosphäre abgegeben. Und die anderen 12%, die entstehen direkt in der Landwirtschaft, unter anderem eben beim Düngen oder bei der Tierhaltung.
Darüber wollte ich dann mit Heiner Lüttke-Schwienhorst auch noch sprechen. Wir sind also noch ein bisschen weiter spaziert über seinen Hof, der in der DDR mal eine LPG war.
Wir sind jetzt hier schon beim Vieh angelangt.
Ja, wir sind hier bei den Schweinen und bei den Rindern. Dieser Stall hier, neben dem, der dahinter steht, das war ein Bullenmaststall, als dieser Betrieb ein volkseigenes Gut war. Das war ja unser Vorgängerbetrieb. Wir haben das alles ein bisschen umgenutzt. Wir haben also alle Stallgebäude erhalten, obwohl wir die Tierzahl erheblich reduziert haben. Also der Vorgängerbetrieb hat 230 Milchkühe gehalten und 250 Mastbullen, und in diesen baulichen Anlagen halten wir jetzt nur 120 Milchkühe und alle weiblichen Nachkommen und 30 Schweine. Also wir geben den Tieren hier recht viel Platz. Das war uns aber auch leicht gemacht, weil eben die Gebäude vorhanden waren. Jetzt müssen wir sie zwar erhalten, aber das schaffen wir schon. Ja.
Ist das also kann man eigentlich nur so eine nachhaltige Landwirtschaft betreiben, dass man einfach sagt, man reduziert die Anzahl von Tieren?
Ja, genau. Das wäre jetzt das, was wir gebrauchen. Also es sind ja, ich möchte da jetzt mal ganz besonders frech sein, viele, viele Tierhalter haben ja ihre Ställe mit staatlicher Unterstützung gebaut. Jetzt besteht ja also in großen Teilen Einsicht, dass wir da eine Weile auf dem falschen Pfad waren. Also ich wäre schwer dafür. Die Schweinehalter werden aus der Produktion herausgekauft, also nicht alle. Aber da, wo man die Situation für besonders krass beschreiben kann, wird sicherlich nicht möglich sein, wird auch keine Bereitschaft dafür da sein. Aber bin ja jetzt gerade nach einer guten Lösung gefragt worden.
Was macht denn die Nutztierhaltung nachhaltig?
Tja, Nutztierhaltung ist ja, Tierhaltung ist ja, ist ja in gewisser Weise auch immer eine Belastung, die, wenn sie zu groß, zu intensiv ist, dann stresst das immer. Wir hätten ja so eine Intensivtierhaltung, also jetzt gerade im Bereich der Schweine, die würde es, glaube ich, nicht geben, wenn es keinen Flüssigmist geben würde. Also hier die Schweine, die leben ja sozusagen auf dem Stroh.
Das aber, macht welchen Unterschied nochmal?
95% der Schweine in Deutschland leben ja auf dem Spaltenboden. Ne? Dieser Flüssigmist ist auch so ein richtiger Katalysator gewesen für große Tierhaltung. Ne?
Seit wann wurde das denn eingeführt mit dem Flüssigmist und warum, also mit welchen Argumenten?
Also mit dem Ziel, das rationeller zu machen. Ne? Und, man lässt das Stroh raus. Also wenn man den Mist gewinnt, weil man mit Stroh arbeitet, dann ist etwa 3/4 des Mistes ist Stroh und 1/4 sind Ausscheidungen der Tiere. Und diese 75% Stroh, die da also immer mitbewegt werden müssen, die verlangen ja eine Mühe und das kostet Geld. Und mit Flüssigmist wird das ein bisschen billiger und kann das Produkt auch ein bisschen billiger sein. Also Schweine auf Stroh sind etwas teurere Schweine, das muss man so sagen.
Und wofür ist dieses Stroh dann noch gut? Also hat das auch noch einen anderen Nutzen?
Naja, wenn es jetzt als Einstreu genutzt wird, wird daraus ja dann Mist und keine Gülle. Und ja, von dem Mist, da gibt es Langzeitdüngungsversuche aus England, die sind schon 1880 begonnen worden, werden bis heute geführt. Und da beobachtet man, wie der Mist die Bodenfruchtbarkeit beeinflussen kann. Und über viele Jahrzehnte hat man da nur erfreuliche Ergebnisse. Wie das bei der Gülle aussieht, also das könnte man jetzt höchstens 50 Jahre lang beobachtet haben. Also der Mistkompost ist in jedem Fall eine sehr, sehr viel bessere Dünger als die Gülle.
Also Mist ist die bessere Düngung als Gülle. Ich habe zum Schluss Heiner Lüttke-Schwienhorst noch gefragt, was eigentlich seine Forderung an die Politik ganz konkret ist.
Ja, diese ehrgeizigen Produktionsziele, die sind unvernünftig. Und da sollten Betriebe nicht gefördert werden, die das auf dem Plan haben. Also im Tierhaltungsbereich sollten doch also nur Tierhaltungsanlagen gefördert werden, die auch dem entsprechen, was gebraucht wird. Also ich habe ja gerade schon von der Strohhaltung gesprochen, die ich für viel besser halte als die Haltung der Tiere auf Flüssigmist. Da gäbe es sicherlich Möglichkeiten. Ganz wichtig wäre eben auch, dass die landwirtschaftlichen Betriebe verpflichtet sind, dass die Tierhaltung und die Flächenbewirtschaftung, dass das in Harmonie ist. Wir halten hier sozusagen eine halbe Kuh pro Hektar. Das ist eine halbe Großvieheinheit. Zwei Großvieheinheiten pro Hektar. Das sollte die Obergrenze sein. Vielleicht müsste das auch noch weiter nach unten gefasst sein. Das könnte dann also sehr viel besser aussehen, wenn die Tierhaltung an die Fläche gebunden ist. Das ist eine ganz einfache Forderung, die ja auch bekannt ist, die aber ja nicht, die will einfach nicht zustande kommen. Vielleicht doch noch.
Ja, klingt eigentlich alles ganz logisch. Zwei Kühe pro Hektar sollten die Obergrenze sein, findet Heiner Lüttke-Schwienhorst. Das sind zwei Großvieheinheiten. Ganz kurz, weil das ein wichtiger Begriff ist. Was ist eine Großvieheinheit? Es ist eigentlich nicht besonders schwierig. Die Tiere sind ja unterschiedlich groß und brauchen dementsprechend unterschiedlich viel Futter und scheiden auch unterschiedlich viel Dung aus. Und darum macht es schon natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt ein Pferd, ein Schaf, ein Schwein oder ein Huhn auf einem Hektar Land halte. Und um das aber vergleichen zu können, wie der sogenannte Tierbesatz, sagt man dazu, ist, also wie groß die Belastung des Landes letztlich ist, wurde eben diese Einheit entwickelt, die Großvieheinheit. Und das sind, also eine Kuh entspricht dann sozusagen 7 bis 10 Schweinen oder 320 Legehennen.
Das heißt also, eine Großvieheinheit ist eine Kuh.
Sozusagen, genau. Mhm. Davon geht man aus. Und in Deutschland geht es im Emsland zum Beispiel in einer Gemeinde bis zu 3,5-mal so viel wie das, was Heiner Lüttke-Schwienhorst als Obergrenze genannt hat. Und dort gibt es natürlich auch ein riesiges Gülleproblem, ein riesiges Nitratproblem im Boden. Da bleibt noch sehr viel zu tun. Und deshalb hast du, Emilia, mit einer Aktivistin gesprochen.
Genau, Saskia Richards war das. Sie ist die Sprecherin von dem Bündnis Meine Landwirtschaft. Das ist ein sehr, sehr großes Bündnis von 50 Organisationen aus der Landwirtschaft, aber auch aus dem Lebensmittelhandwerk. Da sind also Bauern dabei und Bäuerinnen, aber eben auch Imkerinnen. Und Ziel dieses Bündnisses ist eine sozial gerechte, tier- und umweltfreundlichere Landwirtschaft und auch Lebensmittelproduktion. Nicht nur in Deutschland, sondern letztlich weltweit. Und bevor wir jetzt die politischen Forderungen uns genauer anschauen, wollte ich von Saskia Richards noch einmal hören, wie viel der Treibhausgasemissionen wird denn jetzt von der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion eigentlich ausgestoßen?
Erstens ist, wenn man sich den Ackerbau und die Viehzucht zusammen anguckt und die direkten Emissionen dieser beiden Bereiche sich anguckt, ungefähr 10% der gesamten Klimagase kommen aus diesen Bereichen, also Ackerbau und Viehzucht. Mhm. Aber es gibt halt darüber hinaus auch noch viele indirekte Auswirkungen, die sich vor allen Dingen in Veränderung der Landnutzung widerspiegeln. Zum Beispiel wird für die Viehzucht ja auch jede Menge Viehfutter gebraucht, oft Soja, was eben zum Beispiel zu Abholzung in den Tropenwäldern führt. Und wenn man die gesamten sozusagen indirekten Treibhausgasemissionen aus den Veränderungen der Landnutzung, auch zum Beispiel Trockenlegung von Mooren, sich anschaut, dann ist der Anteil der Landwirtschaft schon bei 1/4, also 25% der globalen Treibhausgasemissionen. Und in Deutschland sieht das ähnlich aus. Und gerade Deutschland mit seiner Produktion an Fleisch und Milch braucht viel Futter auch aus Ländern des globalen Südens. Und dann kann man sich aber natürlich auch noch angucken, wie die Lebensmittelwirtschaft generell Treibhausgase produziert in der Verarbeitung und der Produktion und Transport von Lebensmitteln. Und wenn man sich das anguckt, dann ist man schon bei gut 30-40% der globalen Klimagasausstöße. Und projiziert wird, dass bis 2050 das um sicherlich die Hälfte der gesamten Klimagasemissionen ausmacht. Also wenn man sich den gesamten Ausstoß Lebensmittel und landwirtschaftliche Betriebe anguckt.
Wow, das ist richtig, richtig viel. Das heißt, da gibt es einiges zu tun, um das runterzuschrauben. Wie kann die ökologische Landwirtschaft das Klima schützen?
Ja, also auch bei den Lösungen muss man recht differenziert drauf gucken. Der ökologische Landbau oder der Bioanbau hält tendenziell sehr viel weniger Tiere umgerechnet auf die Fläche und kann damit oft und fast ausschließlich das Futtermaterial aus dem Betrieb oder zumindest der näheren Umgebung, also ohne viel Transport und ohne Abholzung der Regenwälder, selbst produzieren und an die Tiere verfüttern. Es ist so, dass es teilweise in der gesamten Produktion von Bio, zum Beispiel beim Ackerbau, pro produzierte Menge mehr Emissionen ausgestoßen werden, jedenfalls im direkten Verbrauch, weil nämlich einfach zum Teil weniger produziert wird pro Fläche als bei der intensiven Landwirtschaft. Wenn man das aber dann wieder umrechnet auf zum Beispiel Verlust von Biodiversität in den Böden, die ja auch Klimagase bindet, also gesunde Böden können sehr viel mehr CO2 binden und sind damit eine Senke für Klimagase. Wenn man auch sich anguckt, dass mit den Lebensmitteln aus dem ökologischen Landbau sehr viel effizienter umgegangen wird in der Verarbeitung und weniger weggeschmissen wird, dann wiederum sieht man, dass der ökologische Landbau besser ist als die intensive Landwirtschaft. Bei der intensiven Landwirtschaft ist vor allen Dingen auch in der Lebensmittelproduktion vor allen Dingen auch der Wegwurf von Lebensmitteln, also das Produzieren ohne den Konsum der Güter, verheerend im Prinzip. Das heißt, wir können eigentlich den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen aus dem Bereich Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion nur senken im Sinne des Pariser Abkommens, wenn wir gleichzeitig auch die Verschwendung von Lebensmitteln reduzieren, weil einfach viel zu viel produziert wird. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, der ist ganz wichtig. Wir müssen weniger Fleisch produzieren und konsumieren, denn im Moment geht ganz viel der produzierten landwirtschaftlichen Nutzfläche oder die Nutzfläche, die genutzt wird, geht ganz viel für Viehfutter drauf. Das heißt, wir produzieren Viehfutter statt zum Beispiel Gemüse und Getreide und Bohnen und so weiter für unseren direkten Konsum. Und solange wir unsere Tiere durchfüttern und womöglich auch noch Agrarprodukte in unsere Autobenzin stecken, können wir uns natürlich nicht nachhaltig auf diesem Planeten ernähren, sondern wir müssen unsere Lebensmittelproduktion im ökologischeren Sinne bevorzugen im Prinzip.
Das heißt also, zentral ist geringerer Fleischkonsum, natürlich dann auch für die VerbraucherInnen, um eine klimafreundlichere Landwirtschaft zu ermöglichen, weil darüber dann weniger Viehfutter auch hergestellt wird und damit wieder mehr Fläche möglich ist zu bewirtschaften für Gemüse und Obst und so weiter. Ist das quasi dann eins der zentralen Forderungen, die Sie haben?
Das ist richtig, das ist eine zentrale Forderung. Es ist nicht nur so, dass weniger Fläche und damit weniger Auswirkungen der Landnutzung, also negative Auswirkungen der Landnutzung und Abholzung passieren, wenn wir unseren Fleischkonsum reduzieren, sondern natürlich auch sehr viel weniger Verschmutzung durch zum Beispiel Überdüngung, die Wasserhaushalte belasten und Auswirkungen auf die Biodiversität haben. Es ist generell auch viel gesünder, wenn wir weniger Fleisch essen. Es gibt ganz viele Gründe, den Fleischkonsum zu reduzieren. Aber ein ganz ausschlaggebender ist, weil nur so wir die Klimaausstöße reduzieren können. Und zwar geht es um den Fleischkonsum und auch andere tierische Produkte wie Milchprodukte, Käse und so weiter.
Und dann wäre vielleicht auch sowas wie eine Weidehaltung wieder möglicher, weil es nicht so viele Tiere sind, was auch wiederum einen positiven Effekt hätte?
Genau, also am Verbrauch des Fleisches kann man sowohl politisch als auch natürlich gesellschaftlich arbeiten. Und eine ganz klare politische Forderung ist die Bindung der Tierhaltung an Fläche. Das heißt, dass man nur so viele Tiere pro Fläche, pro Betrieb sozusagen hält, wie man auch nachhaltig füttern kann und tierwohlgerecht halten kann. Das heißt, natürlich ist Weidebindung, Zugang zu Luft und Weide- und Wiesefläche ein ganz zentrales Thema.
Also kleinere Großvieheinheiten brauchen wir. Das ist ja genau das, was Heiner Lüttke-Schwienhorst auch schon gesagt hat. Es muss einfach weniger Tierhaltung geben.
Genau, weniger Tiere, gleich weniger Futter, das über weite Strecken transportiert wird. Der Boden kann dann auch gesünder werden, weil er zum Beispiel wieder weniger gedüngt wird und mehr CO2 speichern kann. Neben weniger Fleischkonsum dürfen Lebensmittel aber auch nicht mehr so viel verschwendet werden, also einfach weggeworfen werden. Das sind alles jetzt aber keine neuen Erkenntnisse, sondern sie sind seit vielen, vielen Jahren bekannt. Und deswegen habe ich Saskia Richards von Meine Landwirtschaft noch gefragt, warum es jetzt so lange dauert, dass das auch durchgesetzt wird. Also speziell eben auch, dass eine andere, geringere Tierhaltung sinnvoll ist.
Ja, auch bei der Landwirtschaft und Klimaschutz gilt, dass wir kein Erfahrungsproblem haben. Wir wissen, was da für Ausstöße an Klimagasen existieren. Wir haben genügend wissenschaftliche Erkenntnisse, wie man sie reduzieren kann, sondern es geht um das Umsetzungsproblem. Und unsere Forderungen stehen jetzt schon seit gut 10 Jahren. Sie sind nochmal konkretisiert worden durch die neuen Klimaziele aus Paris, nämlich dass der Fleischkonsum um mindestens die Hälfte reduziert werden muss, vor allen Dingen in Entwicklungs- oder Industrieländern wie Deutschland. Aber wie man daran geht, steht eigentlich schon lange fest. Es ist nur die Politik, die nicht handelt.
Und da kann man dann sagen, dass das vor allem die Lobbyarbeit ist, der bereits wirtschaftenden konventionellen Betriebe, die dafür sorgen, dass in der Politik diese Forderungen nicht verändert, nicht umgesetzt werden?
Jein, also sowohl die Agrarlobbyverbände als auch die Lebensmittelverbände wollen natürlich gerne den Status quo erhalten und lobbyieren die Politik in dieser Richtung. Aber die Politik hat ganz klar seit vielen Jahren die falschen Anreize geschaffen. Sie setzt auf eine Globalisierung des Agrar- und Lebensmittelhandels. Sie setzt auch auf eine Zentrierung oder Harmonisierung dieser Produktionsweisen. Zum Beispiel wird in Deutschland ganz klar darauf gesetzt, Fleischproduktion für den Export und auch Milchproduktion für den Export zu fördern, statt auf regionale Lebensmittelkreisläufe zu setzen und auch Produktionskreisläufe zu setzen. Das heißt, die Politik hat eigentlich seit Jahren die Weichen falsch gesetzt. Und nicht nur in der Tierhaltung, aber ganz besonders auch in der Tierhaltung.
Das heißt, es müsste dann grundsätzliches Umdenken stattfinden, einen anderen Fokus sich zu wählen?
Ja, man kann da auf ganz unterschiedlicher Ebene ansetzen. Also grundsätzlich reformiert ja die Europäische Union aktuell sozusagen die Basisverordnungen, die die Ziele und Zeitrahmen und auch Subventionsmaßnahmen in der Landwirtschaft steuert. Und die Subventionen sind natürlich ausschlaggebend dafür, welche Anreize in der Landwirtschaft geschaffen werden. Und da geht leider immer noch viel mehr öffentliches Geld in die Subventionierung von produktionssteigernden Maßnahmen, vor allen Dingen im Ackerbau. Es wird auf Fläche subventioniert, also wer viel Fläche besitzt und viel über Fläche produziert, also im Ackerbau zum Beispiel, bekommt mehr Geld, aber auch die Intensivierung der Tierhaltung zum Beispiel durch große Stallbetriebe und eine Reduzierung der oder eine ganz weggefallen die Mengengrößen für Milch, sodass frei produziert werden kann, damit der Milchpreis total nach unten geht, aber eben so viel Milch wie möglich produziert wird und dann in den Export gesteckt wird.
Es ist also jetzt eine ganz, ganz spannende Zeit, weil politisch eben die Weichen für die Zukunft von Subventionen auch gestellt werden. Deshalb habe ich Saskia Richards auch nochmal ganz konkret gefragt, welche Forderungen das Bündnis Meine Landwirtschaft an die Politik stellt, wenn es um diese finanziellen Anreize geht, also eben auch die Subventionen.
Wir fordern ja von der Politik, dass sie die Subventionierung, die ja stattfindet, also es ist ja eins der größten Budgets im EU-Haushalt sind die öffentlichen Mittel für die Landwirtschaft. Also sie wird im großen Stil, nämlich mit 60 Milliarden pro Jahr finanziert. Und wir fordern, dass diese Subventionen halt zielgerecht ausgerichtet werden, um den Umbau der Landwirtschaft zu unterstützen. Also sowohl zu mehr Bioanbau als auch zum Beispiel zu mehr Tierwohl im Umbau der Ställe genutzt wird und da Bauern dafür honoriert werden, wenn sie Umweltleistungen oder auch Tierwohlleistungen fördern. Mhm. Außerdem kann man, wenn man jetzt nochmal auf den Klimaaspekt guckt und nochmal zum Fleisch zurückkommt, ist eine Forderung, dass man auch dort ökonomische Anreize schaffen kann. Also man könnte zum Beispiel eine Abgabe für Fleisch oder eine Steuer für Fleisch einsetzen. Die müsste dann, also die Steuer müsste bemessen werden an der Klimaschädlichkeit der Produktion, sodass Billigfleisch aus Massenproduktion, was dann tendenziell klimaschädigender ist, höher besteuert wird als zum Beispiel Ökofleisch.
Und damit und all das teurer werden würde wieder,
damit
oder?
Damit relativ teurer wird, beziehungsweise der Unterschied zwischen dem Kosten, die ja Biofleisch im Moment schon haben, ist ja deutlich teurer, wird dieser Unterschied zwischen Biofleisch und dem Billigfleisch, was zum Schaden des Klimas sozusagen produziert wird, geringer und damit der Anreiz, besseres Fleisch zu kaufen, auch besser. Man könnte auch einfach Fleisch- und Milchprodukte aus der ermäßigten Steuersatz erstmal rausnehmen. Also im Moment normalerweise, jedenfalls vor Corona-Zeit, zahlt man 7% auf Fleischprodukte und Milchprodukte, aber 19% auf anderes. Und das könnte man anheben und gleichzeitig könnte man Gemüse und Tofu-Produkte zum Beispiel, also Alternativen zum Fleischkonsum, günstiger machen. Das sind alles Mittel, die die Politik zur Verfügung hat, um den Konsum auch zu beschränken beziehungsweise in die richtigen Wege zu leiten. Und natürlich müssen wir auch darauf gucken, welche Industrie von diesem Agrarsystem profitiert aktuell. Das sind Riesenkonzerne, sowohl im Agrarchemiebereich als auch in zum Beispiel Molkerei und Fleischproduktionsbereich, die im Moment profitieren. Und auch der Lebensmitteleinzelhandel gehört dazu, also große Discounterketten. Und die beuten dieses System aus. Also da kann auch kein Landwirt sich selbst entscheiden, irgendwie sich aus diesem System ganz rauszunehmen, sondern da muss die Politik, dass die Politik und auch die KonsumentInnen gefragt, dieses System auf die auf den Prüfstand zu stellen und da dafür zu sorgen, dass auch Wirtschaftsketten wieder in die Hände eigentlich der Produzenten und der KonsumentInnen gegeben werden.
Um also eine klimafreundlichere Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion zu erreichen, brauchen wir ganz eindeutig von politischer Seite neue Verordnungen und auch Gesetze. Und einiges davon haben wir jetzt auch schon gehört. Die Subventionsverordnungen müssen sich verändern und der Markt muss auch reguliert werden, so Saskia Richards.
Mehr dazu könnt ihr auch im Agraratlas und im Insektenatlas der Heinrich-Böll-Stiftung nachlesen. Die findet ihr unter böll.de/Atlanten. Und es gibt auch noch weitere spannende Podcasts, auch zu diesen Themen und auch noch zu den Atlanten. Die findet ihr auf der Seite der Heinrich-Böll-Stiftung unter www.böll.de/podcasts, aber auch auf Soundcloud, Spotify und auf iTunes.
Genau, und ihr könnt uns auch schreiben unter podcast@böll.de und Böll schreibt man natürlich immer mit OE. Mein Name ist Emily Thun.
Ich bin Julia Riedhammer. Schön, dass ihr dabei wart.
Alle fürs Klima. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.